der Ohrwurm, der Podcast für deine Draußenabenteuer.
Da seid ihr ja schon. Entschuldigt, ich esse gerade ein Butterbrot. Moment. Ich mache mir mal die Finger sauber. Ganz schön fettig.
So ist es besser. Hallo, ihr Draußenabenteurer. Ich bin Susanne und ich heiße euch willkommen in einer neuen Episode des Ohrwurms, eurem Podcast von Naturgarten e.V. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So ein Butterbrot mit dick Butter drauf und Kräutersalz ist schon was Feines und vor allem Reichhaltiges und so lecker. Aber tatsächlich alles andere als mager. Wusstet ihr schon, dass man die Begriffe Fett und Mager auch für die Natur benutzt? Da beziehen sich die Begriffe nämlich zum Beispiel auf Fettwiesen und Magerbeete. Echt wahr? Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, dem Magerbeet. Und das hier erwartet euch heute.
Ich glaube, dass die fette Wiese abnehmen kann, indem sie quasi weniger so Kompost-Erde bekommt.
Also ich glaube, ein Ameisenlöwe könnte sowas wie eine Ameise, die vielleicht sowas wie ein Wächter ist.
Das ist nicht ein zu dünn geratenes Beet, wie man vielleicht denken könnte, sondern das ist ein Beet, in dem die Erde so gut wie keinen Dünger erhält.
Momo ist eine echte Kinderdetektivin. Na, habt ihr erkannt, wo ich vorhin durchspaziert bin und in was ich mit meiner Schaufel gegraben habe? Bingo, in Sand. Selbst da tummeln sich, wie ihr hören konntet, Insekten ohne Ende. Denn auch im Sand oder in nährstoffarmen Böden wachsen Pflanzen. Und darum geht es heute um das sogenannte Magerbeet. Unter anderem fühlt sich dort der Trommelwirbel Ameisenlöwe wohl. Ja, jetzt habe ich euch auf den Arm genommen. Der echte Ameisenlöwe kann natürlich nicht brüllen. Aber nun zur Sache. Mathis, was glaubst du, warum ein Magerbeet Magerbeet heißt?
Also ich glaube, dass ein Magerbeet, also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, aber ich glaube, dass ein Magerbeet heißt, weil da wahrscheinlich entweder ist es ein sehr kleines Beet oder dass da sehr viele Sachen drin sind, die jetzt nicht viel Fett haben, also nichts. Was eher mager ist. Mageres Essen wächst da. Also ich glaube, dass das quasi eine sehr dünne Schicht Essen quasi ist. Also eine Bezeichnung für ein Beet mit sehr dünner Schicht Essen.
Ja, eine sehr dünne Schicht Essen auf der Erde. Ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Corinna, klärst du uns auf?
Was ist ein Magerbeet? Das ist nicht ein zu dünn geratenes Beet, wie man vielleicht denken könnte, sondern das ist ein Beet, in dem die Erde so gut wie keinen Dünger enthält. Pflanzen brauchen ja in der Regel zum Wachsen auch Nahrung, so wie wir Menschen. Aber es gibt halt auch Pflanzen, die das nicht brauchen, die krank werden, wenn sie zu viel Dünger bekommen oder zu viel Nahrung bekommen. Und dann braucht man für diese Pflanzen spezielle Beete. Draußen in der Natur gibt es die leider so gut wie gar nicht mehr, diese Magerflächen. Aber bei uns im Garten können wir das nachbauen. Und da kommt dann halt Erde rein, am besten mit Sand gemischt, damit die ganz, ganz mager ist.
So. Und gibt es auch dicke Beete, die vielleicht mal abnehmen sollten?
Das Gegenteil davon wäre dann fette Erde. Das ist auch nicht ein Beet, was zu dick geraten ist, sondern das ist, wenn eine Erde ganz, 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 ganz viel Dünger enthält und somit fett ist, wie man das so schön nennt. Auch da gibt es Pflanzen, die das brauchen, aber da unsere Natur leider in der Regel überdüngt ist, müssen wir eigentlich zu Hause gucken, dass wir Magerbeete bauen, weil, wie schon gesagt, es die draußen so gut wie überhaupt nicht mehr gibt. Und da gibt es ganz viele tolle Pflanzen, die auf diese magere Erde spezialisiert sind. Und dann gibt es wiederum ganz viele tolle Insekten, die auf diese Pflanzen, die auf dem Magerbeet stehen, spezialisiert sind. Und wenn diese Pflanzen nicht mehr vorkommen, kommen auch diese Insekten nicht mehr vor.
Ui, das wäre natürlich furchtbar. Pflanzen weg, Insekten weg. Dabei sind die doch auch so wichtig für den Kreislauf des Lebens. Wie kann denn eine Fettwiese abnehmen? Das klingt so komisch. Sie kann ja nicht Seil springen, Kniebeugen machen oder joggen gehen. Was denkst du, Mathis?
ich glaube, dass die fette Wiese abnehmen kann, indem sie quasi weniger so Komposterde bekommt, sondern vielmehr so ganz viel so eher beliebte Erde. Einfach so alte, ganz alte Erde, die aber dann nicht irgendwie kompostiert war, sondern einfach irgendwo hinten in der Schachtel gefunden wurde und die dadurch quasi dann wenig Nährstoffe bekommt.
Ja, das leuchtet ein. Ist Mathis auf dem richtigen Weg, Corinna?
Wäre auf jeden Fall schon mal die erste Maßnahme. Aber mal im Ernst, also eine Fettwiese oder die meisten Wiesen, die wir haben, sind halt zu fett. Sprich, der Boden ist sehr gedüngt. Kann man tatsächlich dazu bringen, etwas abzunehmen. Die eine Möglichkeit ist, dass man die Wiese wachsen lässt. So, ich sag mal, so Pi mal Daumen, Knie hoch. Und dann idealerweise mit einer Sense, habt ihr schon mal gesehen, wie eine Wiese mit Sense gemäht wird? Mit einer Sense also mäht, weil das die schonendste Maat ist, um die ganzen Insekten, die vielleicht da drinnen wohnen, nicht alle kaputt zu schreddern, wie das mit einem Rasenmäher zum Beispiel passiert. Und dann auf jeden Fall das Maatgut runternehmen. Damit könnt ihr zum Beispiel die Wildfruchthecke wunderbar unten drunter aufwerten, indem ihr da das Maatgut hinräumt, weil sich da natürlich dann auch wieder ganz viele Insekten drin verstecken können, aber auch die Vögel drin rumwühlen können und die Mäuschen und. Auf jeden Fall nehmt ihr das von der Wiese runter und das macht ihr zweimal im Jahr. Und da ja kein Dünger mehr zugeführt wird und die Wiese aber zum Wachsen natürlich Kraftstoff aus der Erde nimmt, magert die Wiese dann ab. Das dauert allerdings ein paar Jahre. Also das ist schon ein langwieriger Prozess, da muss man viel Geduld haben. Ich habe mir auch sagen lassen, man kann auch ganz viele Blumenzwiebeln setzen. Das sieht dann natürlich im Frühling toll aus. Und diese Blumenzwiebeln, die ziehen noch zusätzlich Nährstoffe raus. Und man kann natürlich ganz viel Sand einarbeiten. Aber das ist natürlich schon auch aufwendig. Da muss man nämlich die ganze obere Wiesenschicht abziehen. Da muss man die Erde ein bisschen auflockern. Da muss man ganz viel Sand einarbeiten. Und dann die Wiese neu, die Blumenwiese neu. Und vor allem auch mit dem richtigen Saatgut einsehen. Das ist natürlich schon eine Menge Arbeit. Da ist die Frage, hat man eher Geduld, indem man mit der richtigen Maat die Wiese abmagert? Oder macht man sich die Arbeit und schält die oberste Schicht ab und arbeitet viel Sand ein?
Zum Mitschreiben. Bis eine Fettwiese abgenommen hat, muss man ihr ordentlich Kraftstoff entnehmen. Ganz viele Blumenzwiebeln setzen. Das macht man am besten im Herbst. Oder man schält die oberste Grasschicht ab und arbeitet einige Schubkarren voll Sand ein. Auf einer ganzen Wiese würde man sich da ja ganz schön abrackern. Da komme ich allein beim daran denken schon ins Schwitzen. Vielleicht ist das Magerbeet deswegen die Lösung, weil wir das auf einem kleinen Raum anlegen können. Aber wenn der Boden nur so wenig Nährstoffe hat, wachsen da dann überhaupt noch irgendwelche Pflanzen, Berthold?
In einem Magerbeet wächst eine Vielzahl an Pflanzen wirklich super gut. Und das Schöne bei diesen Pflanzen ist, dadurch, dass die so wenig Nahrung im Boden haben, werden die auch nicht so groß. Die haben also verhältnismäßig sehr, sehr kleine Blätter, haben aber super große Blüten. Und das sieht nicht nur toll aus, da freuen sich nachher auch ganz viele Insekten, Bienen, Schmetterlinge. Und zu den Pflanzen, die in so einem Magerbeet eben besonders gut wachsen, gehören auch ganz viele Wildkräuter. Das heißt, das sind Pflanzen, die wir auch in der Küche benutzen können oder die super toll duften, wenn man an ihnen reibt. Der Thymian ist da so ein super Beispiel. Da gehen ganz viele Tiere an die Blüten dran. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Majoran, der heißt bei uns auch Dost oder Oregano. Es zieht ganz viele Insekten an und deswegen ist so ein Magerbeet ganz besonders toll, weil die Pflanzen da drin einerseits sehr viele Insekten anziehen, sehr schöne große Blüten haben und dazu auch noch duften.
Hach, schöne Blüten mögen wir doch alle, oder? Vor allem sind die übrigens wichtig für die ganzen Wildbienen, die bei uns rumfliegen. Mehr als 580 Arten gibt es davon in Deutschland. Und weil die meisten wilden Bienchen einen kleinen Flugradius haben, so 75 bis 500 Meter, landen und erfreuen sich einige bestimmt an den Wildpflanzen in unserem Magerbeet. Und wie toll ist das denn bitte, dass Wildkräuter ebenso Insekten anziehen und uns genauso großartig schmecken? Denkt nur mal, eine Pizza ohne Oregano? Geht gar nicht, oder? Wie genau bauen wir uns denn nun unser Magerbeet? Corinna weiß Bescheid.
Ja, für ein schönes Magerbeet sucht ihr euch am besten erstmal einen schönen Platz in der Sonne. Halbschatten, wo nicht den ganzen Tag die Sonne scheint, sondern vielleicht nur den halben Tag, ginge auch noch. Aber je sonniger, umso besser. Dann müsste erstmal die oberste Schicht, wo noch Gräser und Unkräuter und alles, was wir im Magerbeet nicht haben möchten, also die oberste Schicht erstmal abkratzen. Die können wir vielleicht für andere Bauvorhaben schon mal an der Seite legen. Dann baut ihr im Idealfall aus Steinen oder aus Ästen, dicken Holzstämmen, was ihr so findet im Garten, oder vielleicht könnt ihr auch zum Grünabfall fahren und da mal schauen. Da liegen in den Containern auch oft ganz tolle Sachen drin, die man für kleines Geld oder meistens sogar umsonst mitnehmen kann. Da baut ihr dann eine Umrandung raus für das Beet. Je größer das Beet wird, umso besser ist es. Und dann füllt ihr nur mit Schotter und Sand, schön durcheinander gemischt, das könnt ihr super in der Schubkarre machen, füllt ihr das dann auf. Im Idealfall habt ihr dann so 30 cm Höhe. Dürft auch gerne Hügel einbauen oder Täler. Also das muss nicht alles ganz gerade sein, sondern ja, wie draußen auch. Da ist ja auch nicht alles ganz gerade. Dann überlegt ihr euch, die Pflanzen, die ihr besorgt habt, die könnt ihr ja dann mit den Töpfen schon mal so hinstellen und mal gucken, wo das am besten wie aussieht. Die größeren kommen meistens mehr nach hinten, die kleiner bleiben, mehr nach vorne. Dann müsst ihr Löchlein buddeln, mindestens so groß wie das Töpfchen ist, in der die Pflanze ist, noch ein bisschen größer, weil es kommt dann noch eine Handvoll Kompost hinein. Dann pflanzt ihr die Blümchen alle ein, nehmt sie aus dem Topf raus, rein ins Loch und dann wieder zuschieben. Am besten noch angießen, damit die am Anfang auch erstmal noch genug Wasser haben. Und dann abwarten und zuschauen, wie es wächst und wächst und wächst.
Das alles ist also Teil unserer Besorgungsliste. Sonniger Platz, Umrandung, also Steine, dicke Äste, Sand. Das klingt fast so, als würden wir ein kleines Haus bauen. Und da bräuchten wir ja auch einen Hausmeister, oder Mathis?
Also der perfekte Hausmeister bei einem Magerbeet wäre wahrscheinlich entweder die Sandbiene oder ein Wurm, weil der Wurm nimmt ja auch Erde, also nimmt Nährstoffe auf und verwandelt das dann in gute Erde, perfekte Erde. Und die Sandwespe würde alle ganz locker machen und so. Das ist perfekt eigentlich für den Boden. Also glaube ich, dass diese zwei Hausmeister die besten Hausmeister der Welt sein könnten. Das heißt Premium. Tada.
Sandbiene, Sandwespe und Wurm, da bin ich ganz bei dir. Aber wer besonders gerne im Magerbeet wohnt, ist auch der Ameisenlöwe. Ihr erinnert euch. Felix, was meinst du? Was ist ein Ameisenlöwe?
Also ich glaube, ein Ameisenlöwe könnte sowas wie eine Ameise, die vielleicht sowas wie ein Wächter ist, der Ameisenburg.
Das macht natürlich Sinn. Welche Tiere gefallen dir denn besonders und würdest du gerne einladen, zu deinem Magerbeet zu kommen?
Ich würde gerne vor dem Zaunkönig stehen, ja, weil die sehen für mich besonders schön aus. Also die sind so golden, orange. Da war auch irgendwie so braun. Das mag ich.
Fein. Die Bewohnerchen haben wir also geklärt. Nun ist es aber vermutlich auch wichtig zu klären, wie wir dafür sorgen, dass unser Magerbeet auch mager bleibt. Wie stellen wir das an, Berthold?
Ja, es ist natürlich sehr wichtig, dass das Magerbeet auch wirklich auf Dauer mager bleibt. Wir haben uns jetzt ja ganz speziell dafür entschieden, bestimmte Pflanzen dort zu setzen. Und diese Pflanzen, diese Blumen, die fühlen sich nur auf so einem mageren Boden richtig wohl. Die können sich auch nur auf so einem Magerbeet nachher richtig durchsetzen gegenüber den anderen Pflanzen. Und wenn dieses Beet jetzt auf Dauer wieder nährstoffreicher werden würde, dann könnten sich unsere Pflanzen, die wir ganz besonders da gesetzt haben, sich eben auf Dauer vielleicht nicht halten und würden dann vielleicht verschwinden, weil sich dann andere Pflanzen aus der Umgebung einsäen, die dann einfach dort stärker sind. Und wir haben aber eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass das Magerbeet auch langfristig mager bleibt. Und dafür ist es wichtig, dass wir einmal im Jahr alle vertrockneten Stängel und Blüten und die ganzen Blätter, dass wir das alles vom Beet runternehmen. Und das machen wir am besten im Frühjahr. Ich würde sagen, so Anfang April, wenn es mal so 2 Wochen lang auch relativ warm war, dann können wir das, was über den Winter stehen geblieben ist, das können wir dann alles abschneiden und von der Fläche runternehmen. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann würden die dort wieder kompostiert werden auf dem Beet und würden damit den Boden dann mit Nährstoffen anreichern. Und dadurch hätten die Pflanzen dann auf Dauer immer mehr Nahrung zur Verfügung. Und dann wäre es eben irgendwann kein Magerbeet mehr, sondern ein sehr nährstoffreiches Beet. Und das wollen wir eben gerade nicht.
Und damit sind wir wieder fast am Schluss angelangt. Daniela erzählt euch der geheimnisvolle Brüller. Eine Geschichte von Susanne Matschulis. Momo ist eine echte Kinderdetektivin. Immer auf der Suche nach geheimnisvollen Spuren streift sie mit ihrer Lupe und ihrem Notizbuch durch den Garten. Heute ist es besonders spannend, denn Momo hat ein seltsames Geräusch gehört. Ein tiefes, grollendes Brüllen.
Sie hält die Luft an. Kann das etwa ein Löwe sein? Mit klopfendem Herzen schleicht sie sich an das sandige Beet am Rand des Gartens, wo ihre Eltern wilde Blumen gepflanzt haben. Vorsichtig kniet sie sich hin und beobachtet den Boden. Keine großen Tatzenabdrücke, keine goldene Mähne. Aber als sie noch einmal genau hinschaut, entdeckt sie kleine Krater im Sand. Die wackeln und zucken und immer wieder schießen Sandkörner heraus. Plötzlich rutscht eine Ameise in eines der Löcher und zack, ist sie verschwunden. Ein kurzes Zappeln noch, dann nichts mehr. Merkwürdig, murmelt Momo und legt sich flach auf den Bauch. Da hört sie plötzlich ein leises Kichern. Du suchst einen Löwen? Dann hast du ihn gerade gefunden. Momo reißt die Augen auf. Wer spricht da? Direkt vor ihrer Nase tauchen zwei winzige Zangen aus dem Sand auf, dann ein kleines gepanzertes Gesicht. Ein Ameisenlöwe, ruft Momo erstaunt. Du brüllst? Fragt sie ungläubig. Der Ameisenlöwe lacht. Nein, nein, das war nur der Wind, der durch die Büsche geweht ist. Aber ich bin natürlich trotzdem ein Löwe, nur eben ein sehr kleiner. Und was machst du da im Sand, will Momo wissen. Das hier ist mein Zuhause, erklärt der Ameisenlöwe. Ich liebe sandige, trockene Plätze, wie dieses Magerbeet hier. Hier grabe ich meine Sandfallen, verstecke mich und fange meine liebste Leib- und Magenspeise. Ameisen. Ameisen? Momo runzelt die Stirn und verzieht das Gesicht. Also Ameisen stehen definitiv nicht auf ihrer Liste der Lieblingsessen. Da stehen Spaghetti mit Tomatensoße, Papas selbstgemachte Pommes, Kartoffeln mit Butter und Salz und Erdbeereis. Während sie sich das alles genüsslich vorstellt und ihr Magen leise knurrt, spaziert plötzlich eine kleine rote Waldameise heran. Die lebt bestimmt drüben im Wald, wo Mama sagt, dass sie als Müllabfuhr des Waldbodens unterwegs sind. Aber wehe, so eine Ameise pinkelt einem auf den Finger. Das brennt fies. Ihr kleiner Bruder hat das mal erlebt und oh, der hat vielleicht geschrien. Die Ameise bleibt am Rand der Sandgrube stehen und ruft, ja, sie kann offenbar auch sprechen, nach unten. Hey, Ameisenlöwe! Ich bin heute nicht dein Mittagessen. Ich habe gestern gesehen, wie du meine Schwester gefangen hast. Dann kichert sie und läuft davon. Momo staunt. Du bist ja ein richtig guter Jäger. Der Ameisenlöwe nickt zufrieden. Ja, ich baue meine Fallen so, dass Ameisen abrutschen, wenn sie hineintreten. Dann schnapp ich sie mir mit meinen Zangen. Ganz schön schlau, oder? Klappt aber leider nicht immer. Da flattert ein kleiner Vogel heran und setzt sich auf einen Zweig im Apfelbaum. »Was ist denn hier los?« zwitschert er neugierig. »Ein Zaunkönig!« »Guten Morgen, Eure Hoheit«, sagt Momo feierlich. Der Vogel trällert. »Geheimnisvolle Löwen in meinem Revier?« Momo grinst. »Nur ein winziger Löwe, Herr Zaunkönig. Keine Sorge.« »Na dann«, zwitschert der Vogel, »damit gebe ich mich doch gar nicht erst ab. Ich jage lieber Mücken und Schmetterlinge. Bis später.« Und mit einem Flügelschlag ist er verschwunden. Momo betrachtet den Ameisenlöwen fasziniert. »Also so etwas wie dich habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Löwen in unserem Garten gibt.« Der Ameisenlöwe kichert. »Tja, manchmal sind die besten Entdeckungen eben ganz klein.« Dann schiebt er sich rückwärts wieder in den Sand. Momo, ganz Detektivin, klappt ihr Notizbuch auf und schreibt: Fall gelöst. Der Brüller kam nicht von einem Löwen, sondern vom Wind. Aber ich habe einen echten Ameisenlöwen getroffen. Sie grinst. So kann der Frühling ruhig weitergehen. Und jetzt? Erstmal ab in die Küche. Detektivkräfte mit Essen auftanken. Erdbeereis.
Das war's, ihr lieben kleinen und großen Draußenabenteurer, in den Beeten, Gärten, Kletterbäumen oder Wäldern. Bis zum nächsten Mal. Alles noch einmal nachlesen könnt ihr wie immer bei Naturgarten auf der Webseite. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an kinder@naturgarten.org. Das Ohrwurm-Podcast-Team freut sich auf Post von euch. Macht's gut!
Das war der Ohrwurm für heute. Bis bald!